Also das Ganze, was mal angefangen hat, als endlich ist dieses globale Katastrophenthema, dieses Wir alle sind bedroht, bei der Politik gelandet. Das schon das erste Ergebnis ist eigentlich eine kostenbewusste Schadenskalkulation und Schadensregelung, also nicht Verhinderung, sondern Schadensregelung im wortwörtlichen Sinn. Und dabei entdeckt man dann auf der anderen Seite sogar neue Gelegenheiten im Klimawandel fürs Verdienen. Ich weiß nicht, dass wir damit gekriegt haben, dass Sie schon drüber spekulieren, wenn diese Nordwestpassage mal eisfrei ist, dann verkürzen sich die Transportwege und überhaupt, wenn in der Arktis mal Wasser ist und das Eis weggeschmolzen ist, dann kann man diese riesigen Rohstoffressourcen dort erschließen und erobern. Und was passiert? Es gibt glatt schon den Streit drum, eben wer hat da eigentlich die Hoheitsrechte? Die Russen haben bekanntlich im Wasser schon ihr Fähnchen aufgestellt, die Norweger sind auch dabei, Amerika und Kanada und so weiter streiten sich eben wegen Klimakatastrophe, Klimawandel um den rechtzeitigen Zugriff auf die damit neu sich eröffnenden Chancen, eben zum Beispiel in der Arktis. Naja, wir brauchen das Zitat nicht vorzulegen. Damit aber nicht am Ende. Die gute Botschaft, also Schadensvermeidung, ist billiger als der allgemeine Wachstumsschaden. Die hat immer noch einen Haken. Die ist nämlich für Staat und Kapital und für den Staat, der das Wachstum national rechnet, nicht per se überzeugend. Und zwar aus dem einfachen Grund, da die den möglichen zukünftigen Schaden, der womöglich relativ zu anderen Staaten gar nicht so groß ist, dem stehen jetzt schon Kosten gegenüber. Und der potenziellen Rechnung, dass es gar nicht so teuer wird wie der Schaden, bleibt ja immer noch, und dass es sich dann irgendwann 2050 lohnt, bleibt ja immer noch die Frage, um was übernehmen wir dafür jetzt an Kosten. Also das, was heißt, was man jetzt machen sollte, um eben diese horrenden Kosten zu vermeiden, das wird ja immer noch betrachtet als drohender aktueller Wachstumsverlust. Energie verteuern, Schonung verlangen, Filter einbauen, das ist eben alles zwiespältig, weil es Kosten sind und insofern drohende Abstriche von dem Zweck, wofür es ja alles gut sein soll, Wirtschaftswachstum. Also ganz banal auch das für notwendig, für nützlich, für sogar langfristig gar nicht so kostenungünstig erachtete, ist überhaupt nicht selbstverständlich und zweckmäßig für ein kapitalistisches Gemeinwesen, weil es eben das aktuelle Lebensmittel der Nation schädigt, also den Profit bremst. Ja, natürlich.
Ist auch nicht klar. In deren Logik irgendwie die Kalkulation von Schäden, also wenn du das da argumentierst, das drängt sich mir jetzt nicht so auf. Also wenn jetzt also bei gerettigten Märkten kann man davon ausgehen, irgendwie so eine eher ein Problemabtrag zu finden, als dass dann überall der Bedarf entgegenstreit, ist so eigentlich auch willkommen so als Wirtschaftsfaktor in deren Logik. Irgendwie, wenn jetzt gleich denkt, beim Wirtschaftsturm sonst die Gebäude kaputt gehen oder so, dann muss halt hier was gebaut werden. Das ist eigentlich das, wonach eigentlich, denke ich, kapitalistische Wirtschaft auch sucht, oder? Und deswegen kann man zwar eigentlich diese kaputten Häuser nicht als Schaden oder Kosten kalkulieren. Weil doch, also es ist mir auch nicht ganz.
Ja, du kannst, also erstens rätst du selber jetzt sehr immanent über die Rechenweise und sagst, gibt es da nicht auch Argumente, dass man sagt, naja, auch aus Katastrophen lässt sich Gewinn schlagen. Ja, auch das gibt's. Aber den Standpunkt einer nationalen Rechnung, die geht anders als einzelne Kapitalisten, die sagen, naja, aus einer Katastrophe kann ich natürlich durchaus was rausschlagen. Die Versicherung ist ein Geschädigter, das nationale Wirtschaftswachstum im Zweifelsfall auch. Es ist eben, der Staat kann nicht sagen, ist mir doch wurscht, soll alles kaputt gehen. Hinten nach profitiert schon wer davon. Derjenige, der aus den Katastrophen profitiert und das, was sie an Schäden anrichten, ist als nationale Gesamtrechnung, fällt sie eben anders aus. Sonst hast du völlig recht. Also natürlich sagt jeder Geschäftsmann, wenn es irgendwo Katastrophen gibt, na schauen wir mal, ist das für mich brauchbar nützlich. Ja, auch an Kriegen ist profitiert worden und in Kriegen sind ganze Nationen kaputt gegangen. Aber dass das Zerstören selber nützlich wäre, das gilt nun wiederum nicht. Und der Staat ist, wenn dann die kapitalistische Instanz, die mit ihrer Gesamtrechnung sagt, Vorsicht vor Katastrophen, wenn sie den Standort als solchen schädigen. Wenn sie die Bedingungen des Wirtschaftens hier schädigen, und es sind ja alles Rechnungen übrigens kleinstädig dahin sortieren, da wollte ich eigentlich auch noch was drüber sagen, Kapitalisten sind also überhaupt keine, die nach sowas rufen. Die kümmern sich nicht drum, die benutzen halt, vernutzen halt die ganzen Gelegenheiten, aber ob die erhalten bleiben und wenn das dann Kosten macht, wenn es für sie keinen Vorteil bringt, keinen Nutzen in ihrer Kostenrechnung, dann ist es für sie kein waltender Zweck. Also wenn, gilt das sowieso nur, wenn der Staat es ihnen aufnötigt. Und ich rede eigentlich die ganze Zeit schon drüber, eben wie wird denn das als Problem kapitalistischer Staaten zur Kenntnis genommen und behandelt. Vom Einzelkapital her ist das eigentlich mit meinem ersten Punkt, wo liegt der Grund? Erledigt, die denken an ihr Privateigentum, die denken an ihren Gewinn, die denken nicht an die Umwelt. Umweltrücksichten und so weiter ist alles eine Veranstaltung, die der Staat ihnen aufnötigt, wo sie sich dann entweder beschweren oder sagen, na gut, dann schauen wir, dass wir ein Geschäft draus machen. Also insofern hast du völlig recht, ja natürlich, Kapitalisten können aus jeder Katastrophe, wenn es günstig läuft, Profit ziehen. Die Bauwirtschaft, die sonst was nach dem Krieg, was blüht nach dem Krieg als allererstes? Natürlich die Bauwirtschaft, klar. Aber der Staat mit seinen Standortgesichtspunkten läuft bei mir der nationale Kapitalismus. Der ist eben der Anwalt des Wirtschaftswachstums als solchen. Der hat es also dann auch mit den Folgen und Wirkungen dessen zu tun, dass er den Privatkapitalisten diesen rücksichtslosen Umgang erstmal gestattet. Das wollte ich ja gerade im ersten Punkt ausführen. Also die war an dem Punkt, die Rechnung, die dieser Mann aufführt, diese volkswirtschaftliche Gesamtrechnung oder diese Weltgesamtrechnung, die hat halt eben den Haken, dass sie einen künftigen Schaden mit eigentlich zum Auftakt dafür macht, dass es sich für einen Staat lohnen soll, jetzt Kosten einzukalkulieren. Und das ist wie immer für so einen Staat, der so rechnet, ein Riesenproblem vom Standpunkt der gesamtnationalen Rechnung. Aus, ist das eine einzige Gefahr, übernehmen wir da nicht Kosten, die die Nation belasten, und ist das eigentlich nützlich, fördert das? Man muss sich nur daran erinnern, was es gebraucht hat, bis der Staat sich hat mal einleuchten lassen, dass es soziale Rücksichten braucht. Dass er nicht sein Volk einfach vor die Hunde gehen lässt, dadurch, dass es in Betrieben zu lang und zu intensiv und unter scheußlichen Bedingungen verbraucht und ruiniert wird. Da hat es ganze Kämpfe und so weiter gebraucht, weil der Standpunkt gegolten hat, na, wenn wir hier einschreiten, wenn wir hier Grenzen einziehen, wenn wir hier dem Kapital was aufbürden, dann schädigen wir ja. Also steht da auch immer der Staatsstandpunkt als erstes Vorsicht vor untragbaren Lasten. Ein Staat, der diese Rechenweise zu seinem Weiß-Warum, zu seiner Grundlage erklärt hat, der Kapitalisten freisetzt, der Eigentum rumwirtschaften lässt, der sagt, es kommt ihm drauf an, auf dieses Wirtschaftswachstum. Der ist eben kein vorausschauend handelnder Organisator, sondern der macht alles mit Blick auf die aktuelle Geschäftsbilanz und eben möglichst nur das, was die verträgt und was der nützt. Das ist übrigens auch der Grund, warum der Staat dann immer zu spät kommt und immer zu zögerlich und so weiter, und wie diese Kritiken alle sind. Einfach aus der Rücksicht drauf, dass was an Umgang mit den schädlichen Wirkungen für notwendig befunden wird, hat Maß zu nehmen an den aktuellen Rechnungen und den Belastungen, die man da mit für die beschließt. Und es ist ja auch klar, wenn man das nationale Geschäft zum Geschädigten erklärt, dann darf nicht ausgerechnet der Schutz ganzen Wirtschaftens, des Standorts, dass es weitergeht, selber zur Geschäftsschädigung geraten. Also wird nur das unvermeidbar Notwendige gemacht und das möglichst so, dass das Geschäft gut damit leben kann. Und da gibt es in der ganzen Klimageschichte ein schlagendes, prominentes Beispiel dafür. Und das ist diese Erfindung der CO2-Zertifikate. Also der Handel mit Emissionszertifikaten, und es ist mal eine gelungene Versöhnung von Ökologie und Ökonomie, also sowas wie marktwirtschaftliche Klimavernunft. Ich lese auch mal kurz ein Zitat vor. Der erwägt also, naja, wie begegnet man denn dem, wie reduziert man denn die CO2-Emissionen? Und sagt, naja, einerseits könnten drakonische Steuern auf Kohlendioxid erhoben werden. Die intelligentere Lösung in den Augen vieler Forscher aber besteht darin, das Klimasaldo nicht mit dem Instrumentarium der Politik, sondern mit dem des Kapitalismus abzutragen. Also das erklärte Programm ist Reduktion der CO2-Emission, ohne die Wirtschaft zu belasten. Also die Folgen der Geldrechnung unter Respekt vor der Geldrechnung angehen und noch einen Schritt weiter eigentlich durch Anregung einer Geldrechnung angehen. Und wie geht das? Naja, im Zitat sagt, der Trick, Kohlendioxid wird kurzerhand zu einem Wirtschaftsgut erklärt, so wie Weizen, Autos oder Turnschuhe. Es wird umgeschlagen auf dem Markt, der mit Emissionen handelt. So, also was ist diese so sehr intelligente Lösung eigentlich? Man macht aus der Luftverschmutzung ein Gut, für das sich durch Handel ein Preis bilden soll, der Unternehmen zur Reduktion animieren soll. So ungefähr ist die Vorstellung. Also erstens. Da liegt ein Beschluss voraus, der heißt, keinesfalls einfach eine staatliche Grenze vorgeben. Bloß nicht einfach sagen, hier wird reduziert, ihr müsst Filter einbauen und so viel wird euch abverlangt und so vielen Jahren muss das passiert sein. Sondern genau umgekehrt, es werden Erlaubnisse ausgeteilt. Und zwar interessanterweise auch noch nach Maßgabe des Drecks, den die schon machen. Also je größer die Dreckschleuder, umso mehr Zertifikate stehen denen im Prinzip erstmal zu. So, und zweitens kriegen sie Erlaubnisse zugeteilt und dürfen die dann auch noch zum handelbaren Gut machen. Also mehr Ausstoß kostet dann eventuell was, aber je nachdem kostet das dann auch wieder weniger als die CO2-Ausstoßregulierung. Man macht also ein staatliches Reduktionsinteresse nicht zur Vorschrift, sondern zur Kalkulationsfrage. So, und diese Kalkulation, die hat es ja auch in sich, weil dieser Handel unterstellt eben einen, der seine Emissionsrechte nicht braucht, also einen Überschuss hat, und einen, der sie braucht, weil er eben mehr emittieren will. Also heißt das, CO2-Reduktion kann sich lohnen und derjenige, der was reduziert, macht das mit geringeren Kosten, weil er ja seine Emissionsrechte hat, die er verkaufen kann. Und das Gegenteil kann sich aber auch lohnen. Nämlich man lässt sich das halt was kosten, man kann sich ja die entsprechenden Rechte kaufen. Also mit Reduktion hat das soweit schon nichts zu tun, sondern es ist, naja, eine sehr eigentümliche Weise der Emissionsumverteilung. Eben die in ein Stück neue Kalkulation zu übersetzen, lohnt sich das für mich, dass ich solche Rechte aufspare? Brauche ich sie sowieso nicht, dann kann ich sie glatt verkaufen und gibt es nicht einen, der sie kauft und ein anderer sagt, naja, was sollen wir CO2 reduzieren, kaufen wir uns halt solche Rechte. Also der Verkäufer mag reduziert haben wegen schlechtem Geschäft oder neuer Technologie oder weil er einfach zu viel Erlaubnisse zugeteilt gekriegt hat. Der Käufer jedenfalls kauft, weil er ausweiten will. Das ist die eine Hälfte, also von wegen nicht wirtschaftsschädlich. Hier wird aus einem Staatsinteresse keine Vorschrift, sondern ein handelbares Gut, eine neue Kalkulation mit CO2-Ausstoß. Und der wirtschaftsförderliche Regelung zweiter Teil ist bei der Zuteilung der Rechte. Ist man dann in jeder Nation übergroßzügig, damit ja keine untragbaren Kosten entstehen. Also damit auch ja kein Reduktionszwang entsteht. Es hat zu dem Witz geführt, dass erstens die Rechte am Anfang mal umsonst zugeteilt gekriegt haben und dann aber wie eine Kost behandelt haben und auf den Preis draufgeschlagen haben und haben als erstes mal die 5 Milliarden für Rechte, die sie beim Staat gar nicht bezahlen mussten, sich gut gerechnet und einkassiert. Der zweite Teil war aber, dass zwischenzeitlich der ganze Markt für Emissionen glatt zusammengebrochen ist, weil es einfach keinen Bedarf gegeben hat und nicht, weil sie alle so viel gespart haben, sondern weil einfach so viele Erlaubnisse ausgeteilt worden waren, dass es sich nicht gelohnt hat, mit denen überhaupt zu handeln, weil sie sowieso keiner gekauft hat. Sie haben also am Anfang sind sie mal mit 30 Dollar oder Euro veranschlagt gewesen und sind auf 5 Cent gefallen. Also noch einmal das Fazit von diesem Punkt. Also erstens, der Staat muss überhaupt Umweltrücksichten seiner Gesellschaft, seinen Unternehmern, seinem ganzen kapitalistischen Getriebe aufnötigen, die von sich aus, weil reine Kosten fürs Geschäft, fürs Privateigentum sich nie leisten. Und zweitens, wenn der Staat dann Rücksichten denen aufnötigt, dann rechnet er selber die Schadensvermeidung als Kosten, die er dem Kapital möglichst erspart. Das soll schließlich erfolgreich weiterwirtschaften. Und dem ordnen sich dann alle Maßnahmen unter. Also kaum denkt er an Notwendigkeiten, noch für diese Wirtschaftsweise, fällt ihm schon Nötigung der Wirtschaft ein und die darf nicht sein. Deswegen gerät dann die staatliche Sorge um Dauerhaftigkeit, um die Ruinierung der Grundlagen auch immer zu einer einzigen Risikoabwägung. Ich will an andere Fälle, die ja bekannt sind, an die Atomwirtschaft und die Atomkraftwerke und so weiter gar nicht denken oder erinnern und das gar nicht länger ausführen. Aber auch bei der Luftverschmutzung war es so, wenn ihr euch erinnert, da hat es damals justament, sind sie zu Wahlen angetreten, ich glaube 70er Jahre war es, mit der Himmel über der Ruhr wird wieder blau, weil sie diese hohen Schornsteine vorgeschrieben haben. Die hohen Schornsteine haben gehalten, die Luftverschmutzung bewältigen wir kostengünstig, indem einfach die Schornsteine erhöht werden. Und eben justament, wo der Wahlspruch damals gehalten hat, der Himmel über der Ruhr wird wieder blau, hat es die ersten Waldsterbensmeldungen aus Schweden gegeben. Dasselbe bei den Katalysatoren, naja, ewig lang hat es geheißen, kostet zu viel, nicht tragbar und so weiter. Irgendwann war dann klar, Es ist klar, zum Geschäft zu machen, andere machen es, also hat man die eigene Autoindustrie dann genötigt, zieht danach, macht das auch. Also solche Kalkulationen, zu solchen Kalkulationen führt es dann.